B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Haben Sie sich schon mal den Kopf gestoßen, weil die Decke wieder zu niedrig war? Ich schon. Mit 1,85 Meter passiert das schon mal, aber eher selten. Ich liege nur ein paar Zentimeter über dem deutschen Durchschnitt. Ähnlich durchschnittlich ist auch meine Schuhgröße 44, 45. Es gibt aber auch Leute, die deutlich größer sind. Und wie die ihren Alltag meistern, das wollen wir jetzt klären. Mein Name ist Christoph Sterz und ich begrüße im Studio mit der jeweiligen Angabe von Körper- und Schuhgröße aus der Online-Redaktion Markus Franja.
1,94 Meter, Schuhgröße 44.
Und aus der D-Radio Wissen-Redaktion Leonie Paschke.
Schuhgröße 36, fast 1,60 Meter.
So, und jetzt ist Rolf Meier an der Reihe. Ich grüße nach Jena. Herr Meier, welche Größen haben Sie zu bieten? Herr Meier hat im Moment noch keine Größe zu bieten. Dann nehme ich vorweg, dass er 2,22 Meter groß ist und damit einer der größten Menschen in Deutschland ist. Mit ihm werden wir gleich darüber sprechen, wie er den Alltag als sehr großer Mensch meistert, auf welche Probleme er zum Teil stößt und was er zu erzählen hat aus seiner Kindheit, wie er sich entwickelt hat vom Jungen zum sehr, sehr großen Mann. Und bis dahin hören wir ein bisschen Musik, und zwar Peter, Paul and Mary mit Light One Candle. Peter, Paul and Mary war das. Das war ein Wunsch von unserem heutigen Gast Rolf Meier, den ich an dieser Stelle zugeschaltet aus Jena begrüße. Hallo, Herr Meier.
Guten Abend.
So, jetzt haben wir uns das doch wunderbar. Wissen Sie, ob es in Deutschland jemanden gibt, der größer ist als Sie?
Nach offiziellen Erhebungen gibt es niemanden, der größer ist als ich. Es gibt zwei Herren, die sind genauso groß.
Und warum sind Sie so groß? Kommen Sie aus einer großwüchsigen Familie?
Ich komme aus einer Familie, die ja doch im Schnitt etwas größer ist. Meine Eltern sind 1,95 Meter und 1,92 Meter. Mein Großvater war 2,03 Meter. Ich denke, das spricht schon Bände.
Ist vielleicht eine platte Frage, aber wie lebt sich so als sehr, sehr großer Mensch?
Auch nicht anders als normalwüchsiger Mensch, außer dass man halt ein bisschen mehr begabt wird, ein bisschen mehr Zootier ist als andere.
Und müssen Sie sich spezielle Dinge kaufen, Möbel zum Beispiel?
Nein, da muss ich nicht. Ich habe mich darauf inzwischen ganz gut eingerichtet. Das meiste ist eigentlich Standardanfertigung. Bei Kleidung muss ich ein bisschen gucken. Mit Schuhen, da gibt es nur zwei Händler in Deutschland. Lange Hemden muss ich halt anfertigen lassen. Aber bei allem anderen weiß man eigentlich irgendwann, wo gibt es was, wo sind die Läden, wo man sich bedienen kann.
Ich habe eben schon Ihre Körpergröße vorweggenommen, 2,22 Meter. Ihre Schuhgröße ist?
54.
54, das ist ordentlich. Können Sie ganz normal aufs Fahrrad eigentlich steigen und ins Auto gehen? Klappt das?
Das klappt eigentlich ganz gut. Ich habe ein etwas höheres Fahrrad, das ist ein 76er Rahmen, und ich fahre einen ganz normalen, serienmäßigen VW Touran.
Stoßen aber vorne mit Ihren Knien an, oder?
Nein, der hat ausreichend Platz. Das war ein Kriterium.
Okay, und grundsätzlich, wie ist das sonst? Wie kommen Sie zurecht? Ich meine, die Waschbecken zum Beispiel, die hängen doch eigentlich auch viel zu tief für Sie, oder?
Ja gut, aber bücken kann man sich ja eigentlich immer. Das Einzige, was ich in meiner Wohnung habe irgendwann anpassen lassen, war die Küche.
Und das heißt, wie haben Sie die angepasst? Einfach alles höher gemacht?
Ja, nicht nur einfach höher, sondern da habe ich mit dem Möbelhaus mich zusammengesetzt. Wir haben die Küche geplant. Und dann wurde die einerseits höher gesetzt, aber es wurden eben auch zusätzliche Schubladen mit eingebaut, um den Raum auch nicht einfach nur zu verschwenden durch Höhersetzen.
Gibt es irgendeinen Alltagsgegenstand, der Sie total nervt?
Unmotiviert in der Gegend herumhängende Schilder, die bei mir genau auf Kopfhöhe hängen, an denen ich mich stoße, weil sie zum Beispiel in Schrittrichtung sind, so Notausgangsschilder oder sowas.
Und das passiert oft?
Nein, Gott sei Dank nicht.
Okay, aber ich nehme an, die eine oder andere Beule haben Sie sich schon geholt.
Gelegentlich kommt es vor, dass ich meinen Kopf stoße.
Okay. Und wie verreisen Sie? Wenn ich in der Bahn sitze oder im Flugzeug, dann ist das selbst mir manchmal etwas eng. Ich kann mir vorstellen, bei Ihnen ist das noch viel mehr so, oder?
Ich kenne es nicht anders und habe mich daran gewöhnt und habe mich dementsprechend damit arrangiert. Es ist nicht unbedingt bequem, aber es geht.
Sie haben eben gesagt, dass Sie Ihre Kleidung von speziellen Händlern beziehen, zum Teil auch die Schuhe. Das heißt, leben Sie schon sehr teuer wegen Ihrer Größe?
Nein, keineswegs. Also meine Jeans zum Beispiel, die kann ich hier im Jena im Laden kaufen. Da zahle ich auch den ganz normalen Preis. Oh, Schuhe, gut, das ist natürlich nicht eine Discounterqualität oder Discounterpreis, sondern das ist schon der Preis für einen guten Schuh und die halten dann auch entsprechend. Aber es sind normale Preise. Ich kriege Schuhe im Preissegment ab 85 Euro und ich denke, da kann man nicht meckern bei Markenschuhen.
Ich habe Sie schon mal vor 2 Jahren in einem Café in Jena interviewt und ich erinnere mich daran, dass ich es selbst total unangenehm fand, dass sich sehr viele Gäste nach Ihnen umgedreht haben. Wie gehen Sie damit um?
Das bekomme ich im Prinzip fast gar nicht mehr mit, außer wenn die Leute mich wirklich dann massiv ansprechen. Das fällt eher Leuten auf, die wie Sie damals um mich herum sind und mich begleiten und dementsprechend dann auch reagieren. Aber ich selber kriege das kaum noch mit.
Aber es ist schon so, dass die Leute stehen bleiben und Sie angucken.
Die Leute bleiben stehen, gucken mich an, gucken manchmal erstaunt, manchmal warten sie auch erst, bis ich vorbeigegangen bin und reagieren dann.
Welches ist der dümmste Spruch, den Sie so gehört haben?
Kann man das wirklich so quantifizieren?
Wie ist die Luft da oben? Die habe ich schon gehört mit 1,94. Den fand ich irgendwie extrem, ja. Also der ist ja nicht bösartig, aber den hört man oft, oder?
Den hört man viel zu oft und deswegen ist er irgendwann dann nicht mehr witzig. Aber die Leute halten sich für originell, die Sprüche reißen. Weniger angenehm fand ich es vor ein paar Jahren, als wir mit einer Gruppe von Basketballern unterwegs waren. Es war im Karneval und dann kam eine Gruppe kleinerer Mädchen an und fragte, seid ihr alle echt? Und mein Kamerad, der neben mir stand, der 2,08 Meter war, sagte, er sei echt, aber ich nicht. Und daraufhin haben die mir vor das Schienbein getreten.
Um zu prüfen, ob das Schienbein echt ist.
Die wollten die Stelzen testen.
Okay, und ich meine, das nervt Sie aber schon, oder? Dass Sie auf Ihre Größe reduziert werden, weil man sieht ja nun mal als erstes, oha, da ist jemand, der ist so riesengroß, da denkt man an nichts weiteres, oder?
Jein, also das ist natürlich immer ein Einstieg in ein Gespräch und manchmal ergeben sich sehr interessante Gespräche draus, manchmal verläuft sich das dann wieder und ich bin dankbar für die angenehmen und guten Gespräche, die sich daraus ergeben.
Okay, dann hören wir jetzt mal einen weiteren Musikwunsch von Ihnen und zwar passend zum Thema ist das Peter Rubin mit XXL. Das war Peter Rubin mit XXL passend zum Thema, denn wir haben einen sehr großen Menschen zu Gast mit 2,22 Meter, Rolf Meier. Jetzt wollen wir aber erstmal rätseln, ein Rätsel fast in Übergröße, Aerobic. Markus Franja aus der Online-Redaktion, dann mal los.
Genau, es geht also heute, das muss man ein bisschen kombinieren, es geht darum um einen Songtext, der ist aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, den hören wir und im Hintergrund läuft ein anderer Song, also nicht der gleiche. Und genau, man muss praktisch beides erkennen, man muss erkennen, was für einen Song haben wir da übersetzt und welche Melodie läuft da im Hintergrund.
Wie kann das wahr sein? Wie könnte ich das je vergessen? Letzte Nacht habe ich von San Pedro geträumt. Als wäre ich nie gegangen, kannte ich das Lied. Ein junges Mädchen mit Augen wie die Wüste. Alles scheint wie gestern, nicht weit entfernt. Tropisch, die Inselbrise, die ganze Natur wild und frei. Das ist es, wo ich mich hinsehne. Die schöne Insel. Und wenn die Samba spielte, stand die Sonne so hoch, klingt in meinen Ohren und sticht mir in die Augen. Dein spanisches Wiegenlied. Ich will sein, wo die Sonne den Himmel wärmt. Wenn es Zeit für Mittagsruhe ist, kann man sie vorübergehen sehen. Schöne Gesichter, keine Sorgen auf dieser Welt. Wo ein Mädchen einen Jungen liebt und ein Junge liebt ein Mädchen.
Ja, soweit unser Aerobic heute. Es waren 2 Songs, so ein kleiner Tipp. Genau, es hat beides was mit Inseln zu tun. Leonie, du bist ja auch, hast du eine Idee? Hast du irgendwas erkannt?
Leider bis jetzt noch nicht.
Weder die Melodie noch den deutschen Text. Ich fand den deutschen Text, das eine, das Lied, das übersetzt wurde, kenne ich ziemlich gut und ich habe mich wirklich auch selbst im Englischen immer gewundert, wie bescheuert dieser Text ist. Und wenn man jetzt übersetzt bekommen hat, ist immer das nochmal bewusster geworden. Christoph, hast du eine Idee?
Mir ist überhaupt nichts bewusst geworden.
Gar nichts bewusst?
Keine Ahnung, was das war.
Ich glaube, ihr seid, vielleicht seid ihr für beides zu jung. Ich keine Ahnung. Auf jeden Fall, der eine ist ein ganz großer Star noch oder die eine, von dem das Lied übersetzt wurde. Ist gerade auf Tour auch gewesen, vor relativ kurzer Zeit in Deutschland.
Und
großes Bohai, ein großer Skandal gewesen, weil sie bestimmte Symbole auf der Bühne gezeigt hat. Nein, es handelt sich um Madonna, der eine Song, den wir übersetzt haben, und zwar La Isla Bonita war das. Wie geht der Text? Auch nochmal auf Englisch hören, ist selten dämlich, Entschuldigung Madonna, aber auf Deutsch ist das nochmal bewusster. Das haben wir gehört und dann haben wir einen Song von einem älteren Herrn, Island in the Sun von Harry Belafonte war die Idee. Ja, hier war keine große Ausbeute bei dem Song, aber wir haben natürlich clevere Hörer zum Glück, die das so ein bisschen besser drauf haben als wir, sonst würden wir überhaupt nie Preise loswerden. Und heute werden wir einen Preis los. Ich werfe gleich mal die vollautomatische Lottomaschine an und Leonie muss dann Stopp sagen, du darfst Lottofee spielen. Ich muss aber erstmal hier das aufrufen. So, genau. Jetzt müssen wir gerade schauen. Genau, das sind die Antworten. Die läuft schon. Du sagst irgendwann Stopp und dann haben wir einen Gewinner.
Und Stopp.
Ich schaue mal gerade. Musik Island in the Sun von Harry Belafonte und Text La Isla Bonita von Madonna. Das stimmt. Also herzlichen Glückwunsch an Holger Hartmann. Der kriegt ein D-Radio-Wissen-Überraschungspaket mit dem T-Shirt auch.
Vielen Dank, Markus. Kommen wir zurück zu Größen. Rolf Meier, das haben wir eben gehört, kommt gut mit seiner Größe zurecht, aber vor allem bei Autos, da muss er oder musste er früher schon mal Abstriche machen. Er passt mit seinen 2,22 Metern nicht in jedes rein. Und damit ist er nicht allein. In Deutschland gibt es viele große Menschen und es werden immer mehr. Im vergangenen Jahrzehnt sind die Deutschen im Schnitt um einen Zentimeter gewachsen und haben 2 Kilogramm zugelegt. Darauf müssen die Fahrzeughersteller natürlich reagieren. Und damit sie das können, gibt es Menschen wie den Arbeitswissenschaftler Jens Mühlstein von der Technischen Universität Chemnitz. Mein Kollege Utz Dreger hat mit ihm gesprochen.
Sie beraten unterschiedliche Industriezweige, speziell aber die Automobilindustrie in Fragen der, Achtung, Anthropometrie. Helfen Sie uns.
Ganz genau, die Anthropometrie ist die Wissenschaft der Maße des menschlichen Körpers, bezieht sich primär auf die Längenmaße, aber auch auf die Gewichte und Massen des Körpers.
Jetzt habe ich gesagt, Sie haben einen besonderen Fokus in Richtung Automobilindustrie. Da geht es ja dann um die Innenräume von Fahrzeugen beispielsweise, denn der Mensch muss sich ja reinsetzen können. Wie geht man denn da ganz grob ran, Innenräume von Fahrzeugen?
Wenn es um anthropometrische Auslegungen von Fahrzeuginnenräumen geht, gibt es ein paar markante Stellen. Das sind die Pedalerie, das Lenkrad und natürlich der Sitz. Hinzu kommt noch das Autodach, also der Dachhimmel. Diese verschiedene Elemente stellen einen Wirkzusammenhang dar, wo natürlich die Füße zum Pedal reichen müssen und die Hände auch nicht hinter dem Lenkrad eingeklemmt werden sollen, sondern natürlich in einer sinnvollen Position das Lenkrad erreicht werden soll. Und es gibt dann Datenbanken, die sind auch genormt, sind abgelegt in Normen, wo die Maße des Menschen enthalten sind. Und anhand dieser Datenbanken, anhand dieser Werte kann man dann anfangen, einen Innenraum zu gestalten.
Ja, was für Maße sind denn da hinterlegt?
Das sind die Körpermassen natürlich zum einen, aber auch die Körpermaße. Man spricht dort von perzentilierten Maßen. Das bedeutet, dass die Bevölkerung in verschiedene Teile zerlegt wird und ganz kleine und ganz große Menschen werden dort außer Acht gelassen, weil die mit zu beachten würde eine zu große Breite darstellen. Das heißt, meist geht man hier von 95% der Bevölkerung aus und schneidet damit die oberen 5% der Männer und die unteren 5% der Frauen quasi ab, in Anführungszeichen, und muss die außer Acht lassen, um irgendwo noch eine sinnvolle Gestaltung zu ermöglichen.
Jetzt haben wir heute im Programm schon gelernt, dass jüngere Menschen grob gesagt eher größer sind und ältere Menschen eher ein bisschen gewichtiger sind. Orientiert man sich da bei unterschiedlichen Marken dann entsprechend an unterschiedlichen Durchschnittszielgruppen?
Absolut, absolut. Die Werte sind zum einen natürlich auf verschiedene Populationen bezogen. Das heißt, es gibt Werte für Deutschland, für Europa. Der mittlere deutsche Mann ist 1,75 Meter groß, die mittlere deutsche Frau 1,62 Meter. Der mittlere Europäer beispielsweise, geschlechtsneutral, ist 1,71 Meter groß. Also die Maße existieren weltweit und je nach Märkten, wo die Automobile dann beispielsweise zum Einsatz kommen, wird das Ganze natürlich beachtet und findet Einfluss.
Wie viel Platz braucht denn ein Mensch, um sich im Fahrzeug wohlzufühlen? Also Sie sprachen jetzt von Wirkzusammenhängen, man muss irgendwie unten an die Pedale kommen, dafür sollte man den Sitz nicht verlassen müssen, aber nach oben hin muss ja auch Platz sein. Also was wird dann da, gibt es so einen Wohlfühlraum, der da auch berechnet wird?
Den gibt es durchaus, diese Maße, diesen Wohlfühlraum, wie Sie sagen, hängt stark davon ab, was es für eine Fahrzeugkategorie ist. Also in einem Sportwagen beispielsweise ist dieser Wohlfühlraum ein ganzes Stück kleiner. Dort wird einfach in Kauf genommen, vielleicht sogar positiv gesehen, dass das alles etwas enger ist, dass man weiter unten im Fahrzeug sitzt, da auch nicht so gut einsteigen und aussteigen kann. In einem kleinen Bus oder SUV sieht die Situation natürlich anders aus. Dort geht es darum, ein großes Raumgefühl zu erzeugen, auch viel Platz zu haben. Da ist dieser extra Raum quasi natürlich ein Stück weit größer.
In welchen Zyklen werden denn die Innenräume von Fahrzeugen angepasst, wenn wir jetzt heute schon gelernt haben, dass die Größe der Menschen stetig zunimmt über die letzten Jahrzehnte betrachtet?
Die Fahrzeuginnenräume werden eigentlich bei jeder Fahrzeugneuentwicklung angepasst. Da kann natürlich auf Erfahrungen aus den Vorgängergenerationen zurückgegriffen werden. Aber eigentlich bei jeder neuen Fahrzeugentwicklung, Facelift vielleicht nicht, aber bei jedem neuen Fahrzeug, was in den Markt kommt, wird dort der Innenraum neu gestaltet und neu betrachtet.
Heißt das, dass die Karosserie immer größer wird? Dazu würde ich Ihnen gerne noch einen Eintrag von unserem Hörer Kai auf Facebook zum Thema Auto vorlesen. Er schreibt, ich bin 1,98 Meter, ich fahre einen Ford Fiesta. Ich hätte never ever gedacht, dass ich in einen Ford passe, aber das Zauberwort ist höhenverstellbare Sitze.
Das ist vollkommen richtig. Mit 1,98 Meter ist er schon sehr groß und fällt genau unter diese vorhin angesprochenen 5%, die eigentlich bei der Entwicklung nicht betrachtet werden. Jetzt sind die Automobilhersteller natürlich bestrebt, trotzdem so viele wie mögliche verschiedene Verstellmöglichkeiten bereitzustellen, um eben auch solchen großen, aber auch genau im gegengesetzten Fall den kleinen Menschen zu ermöglichen, in den Automobilen Platz zu finden. Und also ich sagte es vorhin, manchmal sind dort 5%, die außer Acht gelassen werden. Manchmal bei Premium-Herstellern besonders sind es auch nur 2,5 oder nur 2%, die außer Acht gelassen werden. Das ist dann Firmenpolitik, wie viel man dort bereit ist zu investieren, weil jeder Zentimeter mehr Blech kostet natürlich Geld.
Autos werden ja meist für den internationalen Markt produziert. Nun habe ich in Vorbereitung auf die Sendung hier heute mich ein bisschen eingelesen und gelesen, dass die Größenveränderungen global gesehen ja schon auch unterschiedlich stattfinden. Also es ist ja bekannt, dass die Durchschnittsgröße zunächst mal unterschiedlich ist auf den unterschiedlichen Kontinenten. Aber Japaner sind in den vergangenen 10 Jahren vor allem an den Beinen stark gewachsen. Die Oberkörper sind relativ gleich geblieben. Die Iren dagegen sind vor allem im Oberkörper gewachsen, während sich die Beinlänge kaum verändert hat. Sie sprachen von Wirkzusammenhängen. Ist das was, was Ihre Arbeit beeinflusst?
Auf jeden Fall, natürlich. Das ist genau die Schwierigkeit, vor der dann die Entwickler stehen, wo wir natürlich als Forschungseinrichtung hier das Ganze auch beratend mit unterstützen. Und die kleinen Asiaten, sage ich mal, die großen Europäer dann alle zu beachten, eventuell vielleicht sogar zwei verschiedene Varianten des Erzeugnisses vorzubereiten, das ist dann das Ziel einer solchen Entwicklung.
Das heißt, da wird auch tatsächlich dann Unterschiedliches angeboten?
Das wird jeweils fallweise entschieden dann. Also wenn es möglich ist, natürlich alle mit einem Verstellfeld zum Beispiel von dem Lenkrad und von dem Sitz zu betrachten und allen dort eine sinnvolle Erreichbarkeit zu ermöglichen, das ist natürlich der sinnvollste Fall. Dann wirklich, dass wirklich verschiedene Varianten für verschiedene Märkte existieren. Da könnte man zum Beispiel am Sitz ansetzen, könnte zwei verschiedene Sitze einbauen, dass nicht die gesamte Karosserie dann geändert werden muss.
Der Arbeitswissenschaftler Jens Mühlstedt war das im Gespräch mit Utz Dräger. Ein ausgewachsener Mensch ist also im Schnitt so um die 1,75 groß. Herr Meyer, wann waren Sie denn so groß?
Mit circa 11 Jahren.
Mit 11 Jahren haben Sie den Durchschnitt erreicht. Das heißt, Sie waren von Anfang an ein großes Kind.
Ich habe mit 60 Zentimetern angefangen, war mit 10 Jahren 1,66 und mit 16 Jahren dann ausgewachsen.
Und wie haben Ihre Eltern damals darauf reagiert?
Die sind selber groß und das war okay.
Und für Sie war es auch okay?
Für mich war das völlig in Ordnung.
Dazu habe ich vielleicht mal eine Frage. Und zwar, ich bin 21 Jahre alt, noch nicht mal 1,60 groß. Und als ich in die Schule gekommen bin, ja, war ich ziemlich klein. Ich wurde gefragt, ob ich nicht noch in den Kindergarten gehe und wurde also wirklich als abgebrochener Gartenzwerg gehänselt und fand große Leute einfach total cool und total erwachsen und wäre selber gerne so groß gewesen. Warst du vielleicht auch eine Zeit lang mal total in oder wurdest du auch eher gehänselt?
Also es war, als ich zur Schule gegangen bin, mit der Größe doch so eine Sache, da war man dann doch eher erstmal Außenseiter. Oh. Weil es eben so weit außerhalb der Norm ist. Und ich weiß, dass die Eltern einer Schulkameradin von mir, als ich aufs Gymnasium gekommen bin, ich bin in der Nähe von Frankfurt groß geworden, außerhalb von Frankfurt in einem kleinen Ort. Und auf der höheren Schule war ich dann der Einzige erstmal aus dem Ort. Da kannte mich also keiner. Und die Eltern fragten dann, der muss aber lange krank gewesen sein, weil ich so viel größer war als alle anderen.
Und die anderen waren also tatsächlich, so wie man sich das vorstellt, sagen wir mal ganz normal groß, also meinetwegen 20, 30 Zentimeter kleiner als Sie.
Ja, 20, 30 vielleicht nicht, aber so 15, 20 Zentimeter bestimmt.
Da müssen Sie ja im Sportunterricht ordentlich geglänzt haben, zumindest bei den Ballsportarten, oder?
Jein. Es ist so, wenn die ganze Kraft erstmal ins Wachstum geht, ist man erstmal relativ dürr. So war es zumindest bei mir. So ist es auch zum Beispiel bei meinem großen Sohn. Und da geht die Athletik nicht ganz so mit. Und ich war ein guter Sportler im Großen und Ganzen. Ich habe auch immer viel Sport gemacht. Aber im Vergleich zu den Kleinen, die waren eben einfach auch wendiger. Und meine Bewegungen sahen dann auch eher etwas kantig und ungelenk aus.
Die Hölle ist dann wahrscheinlich irgendwie Bodentouren oder Gerätetouren, oder? Das kenne ich sogar noch mit 1,94 Meter. Da habe ich meine Eltern gebeten, mich krank zu schreiben, obwohl ich gar nicht krank war, weil das wollte ich mir dann nicht antun.
Das war die absolute Hölle. Da hatten wir Gott sei Dank nur wenig von.
Ja, kann ich Sie gut verstehen.
In Ihrem Pass, das weiß ich, da ist der Künstlername Bibo eingetragen. Das klingt auch nach einer Hänselei. Erklären Sie das bitte mal.
Eine Hänselei war es nicht, aber als ich in der Grundschule war, in der zweiten Klasse, kam die Sesamstraße nach Deutschland und da war Bibo noch mit dabei, der große gelbe Vogel. Und weil ich der Längste der Klasse war, ist das an mir hängen geblieben.
Und das, wie fanden Sie das erst?
Zuerst fand ich nichts ganz so toll, aber ich habe mich im Laufe der Zeit dran gewöhnt. Und als ich dann in der höheren Schule war, war es so, dass Bibo kannte an der Schule einfach jeder. Rolf Meier, wer ist das? Bibo, alles klar. Und im Basketball war es dann irgendwann genauso.
Basketball, das ist ein guter Punkt, den wollte ich auch gerade ansprechen. Sie haben 1989 drei Spiele in der deutschen Nationalmannschaft gemacht. Mussten Sie springen oder sich einfach unter den Korb stellen?
Na, ein bisschen springen muss man da schon, weil Basketball ist nun mal per Definition irgendwo der Sport der langen Menschen. Und da waren ja auch noch ein paar andere dabei, die auch ähnlich groß waren. Ein bisschen springen musste man schon und insofern, naja, es ging.
Aber Sie haben Ihre Karriere, Sie waren ja auch in der Bundesliga, nicht weiterverfolgt. Warum?
Was heißt nicht weiterverfolgt? Wenn man eine gewisse Größe hat, dann wird man auch in eine gewisse Ecke gestellt. Wir Menschen haben nun mal dieses Schubladendenken. Das lässt sich auch im Sport nicht ganz vermeiden. Und dann werden einem großen Menschen eben andere Attribute gegeben als die, die ich hatte. Und das passte nicht unbedingt in das Bild der Trainer, die mit mir gearbeitet haben. Ich konnte andere Sachen gut. Mir hat mein Trainer gesagt, ich würde mit sehr wenig Fehlern spielen und mein Spiel wäre eigentlich technisch ziemlich ausgereift. Aber ich würde halt im Spiel eigen Klops bringen und dann müsste man mich einfach auswechseln. Die Logik hat sich mir nie so ganz erschlossen. Aber gut, das war halt so. Und ich habe 5, 6 Jahre in der ersten Bundesliga gespielt, auch noch ein paar Jahre in der zweiten Bundesliga. Und habe auch in Jena noch lange dann gespielt und war dann auch Führungsspieler für junge Spieler. Und heute arbeite ich immer noch als Schiedsrichter.
Und Ihr Sohn, Sie haben ja zwei Söhne, der spielt auch Basketball.
Beide Söhne spielen Basketball. Beide. Und der Große ist jetzt mit 2,17 Meter, 2,18 Meter etwa auch in der U18-Nationalmannschaft.
Wie alt ist der mit 2,17 Meter, 18?
Der wird jetzt 17.
Und der wächst noch weiter?
Ja, vielleicht noch 1, 2 Zentimeter.
War das eigentlich die Prognose? Also ich nehme an, Sie haben ihn untersuchen lassen oder war das Ihnen egal?
Mir war das eigentlich egal, weil ich gesagt habe, ob die 1,90 Meter werden, 1,50 Meter oder 2,30 Meter. Hauptsache, sie sind gesund und wachsen zu geraden, gesunden, charakterstarken Menschen heran. Irgendwann kam mal das Fernsehen und sagte, wir wollen mal so eine Messung machen, auch um die Thematik Hormonbehandlung aufs Trapez zu bringen. Und die erste Prognose, die damals abgegeben wurde, war, naja, der wird 2,05 Meter, höchstens 2,10 Meter. Aber das 2,10 Meter wäre relativ unwahrscheinlich. Das ist dann 1,5 Jahre später korrigiert worden und dann später nochmal, bis man dann gesagt hat, so 2,18 Meter ist eine realistische Endgröße.
Und Ihr anderer Sohn?
Der kriegt dieselbe Prognose.
Wie alt und groß ist der im Augenblick?
Der ist gerade 11 geworden und ist 1,66 Meter, 1,67 Meter etwa.
Und wird dann später auch ein großer Basketballspieler.
Das werden wir sehen.
Sie haben die Hormontherapie schon angesprochen. Das war für Sie gegen Hochwüchsigkeit kein Thema.
Nein, die Hormontherapie hat Nebenwirkungen, die noch gar nicht vollständig erforscht sind. Bei dem einen schlägt sie an ohne irgendwas. Mir sind einige Fälle bekannt, speziell von Frauen, die daraufhin unfruchtbar geworden sind, die sich Kinder gewünscht hätten, die nicht kriegen konnten. Und so viel hat es schlussendlich auch in der stärksten Dosierung bei ihnen dann doch nicht gebracht. Die eine Frau ist trotzdem 2,03 Meter geworden. Bei einer prognostizierten Größe von 2,06 Meter oder 2,07 Meter. Und ob man sich dann das antun muss und dann auch in einem Jahr durch die Pubertät gehetzt wird, ich weiß nicht, ob das so gut ist.
Und wenn Sie jetzt mit Ihren beiden Söhnen durch Jena laufen, dann fallen Sie da aber eigentlich auch überall auf. Also ganz besonders, weil Sie zu dritt und so groß sind.
Ja gut, der Kleine mit 1,66, 1,67 fällt dann im Vergleich zu uns noch nicht so auf. Aber wenn mein Großer und ich da durchgehen, das fällt schon auf. Und es wird dann immer der Vergleich angestellt, wer ist denn größer? Zumal mein großer Sohn halt ein bisschen schlanker ist als ich und er hat längere Arme.
Haben Sie Angst, dass er Sie dann vielleicht doch noch überholt und doch die 2,23 Meter knackt?
Nein, das ist kein Angstthema für mich. Wenn er so groß wird, wird er so groß, dann ist das so, dann freue ich mich. Und wichtig ist, dass er damit auch den vernünftigen Umgang pflegt.
Was kommt eigentlich bei Ihnen so auf den Tisch? Müssen Sie drei Riesen dann auch Riesenportionen essen?
Nein, eigentlich gar nicht. Wir essen ganz normale Mengenverhältnisse. Als ich noch den Leistungssport gemacht habe, habe ich ein bisschen mehr gegessen, weil der Grundumsatz eben auch höher war. Aber meine normalen Essensmengen sind nicht höher als bei anderen auch.
Gut, dann hören wir jetzt noch ein bisschen Wunschmusik. Und zwar, es kommt Reinhard May mit Manchmal wünsch dich. Reinhard May singt über die Liebe. Herr Mayer, wie ist das denn eigentlich bei großen Menschen und Beziehungen? Lernen Große auch dann immer Große kennen?
Nein, nicht unbedingt. Also klar ist das Auge irgendwann darauf geeicht, irgendwo, wie sich für jeden irgendwo eine Zielgruppe entwickelt, aber meine Partnerinnen der Vergangenheit waren zwischen 1,59 und 1,96 groß.
1,59?
Mhm.
Oh, das ist ein gewisser Unterschied in der Körperlänge. Okay.
Das ist richtig, aber es ist nicht an dem Größenunterschied dann kaputt gegangen.
Okay. Und ist das aber so, dass Sie oft angesprochen werden, auch von Frauen wegen ihrer Größe und die das attraktiv finden?
Das ist eine gute Frage. Da habe ich mir eigentlich so noch nie Gedanken drüber gemacht, warum mich vielleicht jemand anspricht oder ob das jemand attraktiv findet oder nicht. Die Größe ist natürlich immer im Erstkontakt ein Thema, aber je länger man dann miteinander zu tun hat, desto mehr verschwimmt diese Grenze.
Und wie ist das bei Ihnen im Beruf? Sie sind ja in der Versicherungsbranche tätig. Ist das da eher von Vorteil, weil sich die Leute denken, ah, das ist dieser Herr Mayer, dieser Große?
Ich habe auf alle Fälle einen hohen Wiedererkennungswert und bleibe im Gedächtnis. Das ist natürlich in so einer Branche von Vorteil. Aber wie man positiv heraussticht, so sticht man dann eben auch negativ heraus. Wenn ich irgendwo was mache, ich falle sofort auf.
Und negativ würde bedeuten, dass sie Leute erschreckt sind und nicht wissen, mit ihnen umzugehen?
Nein, das eigentlich weniger. Ich mache es an einem Beispiel aus meiner Kindheit deutlich. Wir waren, wie gesagt, in einem kleinen Ort. Es gab eine ganze Masse Kinder. Und wenn dann irgendwo eine Gruppe was unternommen hat und ich war auch nur am Rande dieser Gruppe mit dabei und die Gruppe hat irgendwas pexiert, dann hieß es immer, ja, der Lange, der war mit dabei.
Okay. Und über den Job hinaus, ich habe das im Internet ja auch gesehen, Sie hatten durchaus schon ein, zwei Werbeverträge. Das heißt, es lohnt sich auch finanziell groß zu sein?
Werbeverträge kann man es nicht nennen, leider. Die hätte ich wieder ganz gerne. So ist es nicht. Nein, also ob sich das lohnt, weiß ich nicht, weil es gehen ja dann doch das ein oder andere an Mehrkosten auch damit einher. Und mein Geld verdiene ich mit meinem Beruf. Und das andere, wenn ich mal eine Tätigkeit ausübe für Promotion-Job oder sowas, das deckt dann im Regelfall allenfalls die Kosten.
Und auch da geht es immer um die Größe, ne? Also zum Beispiel, ich habe gesehen, ein Kreuzfahrtschiff oder eben besonders große Sitze im Flugzeug, das sind so die Themen.
Genau.
Okay. Werden Sie auch als Komparse eingesetzt irgendwo mal?
Ach, das ist mir, das bin ich ein oder zwei Mal, das ist aber auch schon über 20 Jahre her. Und das war einmal in einem Fall für zwei, als das noch mit dem Günter Strack war.
Was haben Sie da, als was sind Sie da in einem Fall für zwei gewesen?
Da war ich einfach als Statist, der aus einem Beratungsgespräch mit dem Anwalt herausgekommen ist, während der Hauptdarsteller, um den es in dem Fall ging, im Wartezimmer gewartet hat. Und er verabschiedet sich von mir nur um des Gegensatzes willen. Und das war's dann auch schon.
Also sie werden nicht so eingesetzt wie ja dieses Klischee zum Beispiel. Es gibt ja diese ganz kleinen Leute, die ständig in irgendwelchen Filmen auftreten, nur weil sie so unglaublich klein sind. Das müssen Sie nicht mitmachen.
Bis jetzt bin ich dafür nicht gebucht worden. Ich hatte mich vor Jahren denn mal bei einer Werbeagentur vorgestellt oder bei mehreren damals in Düsseldorf. Und die haben mir alle gesagt, ich wäre zu extrem. Die könnten mich nicht unterbringen.
Okay, das ist natürlich auch eine interessante Aussage. Bei den Bonner Stadtsoldaten, da werden sie schon untergebracht, das habe ich gelesen. Das ist eine Karnevalsgruppe und da tragen sie die Fahne.
Ich habe die Fahne
getragen. Oder sie haben.
Mhm. Als ich nach Jena umgezogen bin, war das nicht mehr möglich, weil ich halt die Session über nicht mehr da bin. Aber ich habe die Fahne 3 Jahre lang dort oder 4 Jahre lang mit viel Freude getragen und ich bin auch heute noch gerne bei den Stadtsoldaten mit dabei, so oft ich es einrichten kann.
Sie sind also ein großer Karnevalist.
Das müssen andere entscheiden. Zumindest ein langer.
Okay, das in jedem Fall. Sprechen wir nochmal über die Vorteile, die es mit sich bringt, groß zu sein. Ich stelle mir mal vor, bei Konzerten möchte ich Sie erstens nicht vor mir haben und zweitens haben Sie kein Problem, ganz hinten zu stehen, oder?
Oh. 2 Beispiele dazu. Wir waren vor ein paar Jahren bei einem Konzert der Weißgeist im Tanzboden und es hat geregnet und überall gingen die Schirme auf. Und vorne sagte der Leadsänger, ja, also die Großen bitte weiter nach hinten, die können dann über die anderen drüber gucken. Und ich hatte die Regenschirme die ganze Zeit vor mir mit den Spitzen dann fast im Auge. Das war nicht ganz so witzig. Und auf der anderen Seite waren wir auch vor ein paar Jahren in Bonn bei einem Gildo Horn Konzert mit den Basketballern und Gildo verteilte vorne seine Nussecken und erzählte ja Rezept seiner Mutter und was er halt da immer mitmacht. Und in dem Moment lief an uns einer mit Nussecken vorbei und wir dachten, das wären die kostenlos verteilten von vorne und griffen zu. Und derjenige, der die Nussecken vorbeitrat, drehte sich um, wollte schon zuschlagen, so was macht ihr da, sah uns und die lasse ich doch besser in Ruhe. Wir haben später erst rausbekommen, dass der die draußen gekauft hat und es war uns entsetzlich peinlich.
Ja, in der Tat, das ist es vielleicht auch. Sie haben bereits die Wise Guys angesprochen, die Sie sehr gerne hören und das werden auch wir tun, aber sonst gesund ist der Titel. Aber sonst gesund von den Wise Guys. Herr Meier, Sie sind auch sonst gesund?
Ja, doch, im Großen und Ganzen schon.
Und es ist nichts, was Sie irgendwie, ich könnte mir vorstellen, Gelenke oder so, kein Ding bei der Größe?
Nein, ist alles in bester Ordnung.
Aber es ist schon so, dass bei großen Menschen Krankheiten auftreten. Können Sie mal erzählen, was da passieren kann?
Ja, es ist eher umgekehrt, dass gewisse Krankheiten zu einem größeren Wachstum führen. Und an vorderster Front sind da eben das Marfan-Syndrom und die Akromegalie zu nennen.
Das dürfen Sie uns gerne erklären.
Das Marfan-Syndrom ist eine Bindegewebserkrankung, die im schlimmsten Fall zum Aortenriss führen kann und die eben auch ein erhöhtes Längenwachstum mit zur Folge haben kann. Mhm. Und das zweite ist die Akromegalie. Das ist ein Tumor an der Hypophyse, an der Hirnanhangsdrüse. Und dieser Tumor verhindert, dass das Wachstumshormon nicht mehr ausgeschüttet wird. Prominente Beispiele dafür sind zum Beispiel Sultan Kösen oder Leonid Statnik, also die längsten Menschen im Prinzip der Erde, die darunter leiden und die immer weiter wachsen, bis gegebenenfalls dieser Tumor entfernt werden kann.
Und das kommt auch häufig vor, dass lange Menschen daran leiden, sehr lange Menschen.
Ja, ich sag mal, die längsten Menschen der Erde leiden, soweit ich weiß, alle daran. Also alles, was so jenseits der 2,30 Meter groß ist, hat dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Akromegalie.
Sie haben Sultan Kösen genannt, der ist 2,51 Meter groß aus der Türkei und den haben Sie getroffen. Wie war das?
Ich habe mich endlich mal herrlich normal gefühlt mit meiner Körpergröße. Und es war für mich schon irgendwie befremdlich. Dieser Mann muss davon leben, im Prinzip, dass er längst der Mensch der Erde ist. Er kriegt in der Türkei keine sonstige Unterstützung. Bedauerlicherweise. Er wird auch dort behandelt wie ein Zootier. Und wo wir in Deutschland eben Unterstützung haben, wo wir Erwerbsunfähigkeits-, Erwerbsminderungsrenten haben, Sozialhilfe haben und auch, wenn es nicht so gern gehört wird, Hartz IV haben. Sowas gibt es in der Türkei alles nicht. Und ich denke auch, wenn er mal nicht mehr längst der Mensch der Erde sein sollte, wird er fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Sein Dolmetscher hat mir erzählt, die waren in der Türkei in einer Textilfabrik, die gesagt hat, wir rüsten Herrn Kösen lebenslang mit Socken aus, Dann waren die Kameras aus, die Mikrofone dicht, die Presse weg. Und dann hat man ihn rausgeschmissen mit 60 Paar Socken und er kommt dort nicht mehr am Portier vorbei.
Bedeutet das, dass in Deutschland das auch einfach im sozialen Bereich, dass mehr Akzeptanz da ist von der Gesellschaft?
Ich denke, wir mit der sozialen Marktwirtschaft haben wir schon ein relativ gutes Wirtschaftssystem, wo eben auch die Schwachen mit aufgefangen werden, die nicht können. Ich habe einen Freund, der ist kleinwüchsig mit 1,33 Meter und der kriegt eben eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Der wird, also die Gesellschaft fängt die Leute, die eben nicht selber für sich sorgen können, finanziell ein Stück weit zumindest mit auf. Da ist eine soziale Sicherung da, die haben andere Länder so nicht.
Und ist das so, dass Sie sich regelmäßig mit solchen anderen sehr großen Menschen treffen?
Das war mal so eine ganze Weile, dass ich zu großen Treffen gegangen bin. Im Moment ist das eher weniger der Fall. Ist vielen Gründen geschuldet. Wobei ich nur selten Menschen getroffen habe, die auch größer waren als ich.
Wie laufen denn solche Treffen ab?
Wie andere Treffen auch. Also ich kann mich an die erste große Leuteparty erinnern, auf der ich war. Das war 2004 in Köln. Das war, ja, endlich hat man sich mal normal gefühlt, darf man sagen. Die Frauen, die da waren, die Durchschnittsgröße der Frauen war so bei 1,90 Meter. Die nicht mehr sagten, wir kommen in die Kneipe rein und sehen direkt, wer steht am anderen Ende der Kneipe, sondern wir gucken im Prinzip ja vor Brustkörbe, kommen nicht weiter mit dem Blicken. Und bei den Männern eben auch, die gesagt haben, wir müssen nicht mehr irgendwo am Boden suchen, bis wir uns mit jemandem unterhalten können, sondern es finden Gespräche im wahrsten Sinne des Wortes auf Augenhöhe statt.
Gehen Sie denn normal in Kneipen?
Entschuldigung, nicht mehr so. Das ist irgendwo dann, denke ich, auch mal im Alter und der Familie und dem Beruf geschuldet, dass man dann die Zeit anderweitig verbringt. Aber ich sag mal, bis zum Alter so von 30, 35 war das durchaus normal.
Und Sie treffen sich auch mit anderen großen Menschen, beziehungsweise haben das früher sehr oft getan, haben Sie gesagt. Und da gibt's ja auch Vernetzungsmöglichkeiten. Das heißt, es gibt schon so eine Art Community der Langen in Deutschland.
Es gibt mehrere parallel laufende Communities, wobei Doppel- und Mehrfachmitgliedschaften durchaus normal sind. An vorderster Front ist hier das Lange Forum zu nennen. Also www.langes-forum.de. Dann eine Seite, die ein Freund von mir betreut, großwaslos.de, die ich nur empfehlen kann. Und für die Partyfraktion gibt es dann eben auch noch großeleute.de.
Okay, und das nutzen Sie auch?
Ich bin bei den Foren registriert, bin aber nicht mehr so aktiv als Schreiber dort unterwegs.
Okay, und wären Sie eigentlich gerne noch größer?
Ist eine schwere Frage. Als ich jünger war, hatte ich den Ehrgeiz, längster Mensch der Erde werden zu wollen. Das habe ich Gott sei Dank nicht erreicht. Der war 2,72 Meter und ich habe in New York im Empire State Building neben einer lebensgroßen Statue von ihm gestanden. Und wenn ich eben dann auch die gesundheitlichen Probleme sehe, die damit einhergegangen sind, bin ich froh, dass ich das nicht erreicht habe. Mir ist schlussendlich wichtig, dass ich mit meiner Größe auch gesund bin und keine erhöhten Schwierigkeiten damit habe.
Und glauben Sie auch, also ist das vom Arzt auch prognostiziert, dass Sie dann eben bis ins Alter keine Probleme bekommen? Müssen Sie eventuell besonders oft zu irgendwelchen Untersuchungen oder läuft da auch alles ganz normal?
Also eigentlich läuft das alles ganz normal ab. Wie gesagt, bei mir, ich habe den Vorteil, bei mir ist es genetisch bedingt, also komplett eigentlich gesund, ein gesundes Längenwachstum. Andere, die da eben andere Schwierigkeiten haben, die eben an Marfan oder an Akromegalie leiden, die müssen dann öfter zum Arzt, um sich auch entsprechend einstellen und überwachen zu lassen. Zumal mit Akromegalie, habe ich mir sagen lassen, häufig auch noch Diabetes einhergeht.
Kommen wir nochmal kurz zu Ihren Kindern zurück. Ist das so, dass die dann auch ganz normal in der Schule integriert sind und nicht eben gehänselt werden, wie Ihnen das vielleicht auch widerfahren ist?
Mit Länge wird heute prinzipiell anders umgegangen als in meiner Jugend. Zu meiner Jugend war ich da mit Außenseiter ein Stück weit. Das ist heute eigentlich nicht mehr so. Heute werden die als Sportler akzeptiert und eben auch häufig mit dem Basketball assoziiert. Da passt das dann schon.
Hat Basketball und dieser Boom um Dirk Nowitzki auch so ein bisschen, hat das geholfen? Haben Sie das gemerkt, dass das dann mehr Akzeptanz kam?
Das war schon vorher eigentlich. 1993 ist Deutschland Europameister geworden. Da hat an Dirk Nowitzki in der Nationalmannschaft und in dieser Form noch keiner gedacht. Aber Dirk hat mit Sicherheit auch mit dazu beigetragen.
Wir haben eben schon ein bisschen über Vorurteile gesprochen und darüber, dass sie ja nun mal immer zunächst als großer Mensch gesehen werden. Wie begegnen Sie besonders kleinen Menschen oder ganz normalen Menschen? Denken Sie da auch, boah, ist der klein?
Man guckt natürlich, das tue ich auch, genauso wie ich bei einer hübschen Frau gucke oder bei einem anderweitig besonders auffälligen Menschen. Aber das sind ja Momentaufnahmen. Mich interessiert an den Menschen zunächst mal die Augen. Wie benimmt der sich? Ist der ganze Habit dieses Menschen? Das ist für mich wesentlich interessanter. Und dann komme ich mit den Menschen auch ins Gespräch. Denn schlussendlich, was wir körperlich haben, dafür können wir nichts. Was wir aus uns machen, das ist entscheidend. Und ich zitiere jetzt mal Eckhard von Hirschhausen. Der sagte, wir haben ein Hirn, das ist uns zur Nutzung übergeben. Und das funktioniert nach der simplen Devise, use it or lose it. Und das stimmt einfach. Und wenn ich den Menschen eben da begegne und sie da abhole oder die auch mich dort abholen, wo wir stehen, ist das immer wesentlich einfacher und entspannter.
Was war Ihr schlimmstes Erlebnis als sehr großer Mensch?
Das kann ich Ihnen so gar nicht sagen, was das Schlimmste war. Für mich ist die Länge nur eine Äußerlichkeit. Andere Sachen sind entscheidender. Und man hat mir in meinem Leben sicherlich das ein oder andere Mal wehgetan, man hat mich verletzt. Das gehört irgendwo auch, denke ich, zum Leben und zum Wachsen mit dazu. Das hat aber selten was dann mit der Länge zu tun. Mit der Äußerlichkeit oder mit dem, was da kam, konnte ich umgehen. Mit Sachen, die dann wirklich an das Seelische und an das Charakterliche gingen. Damit habe ich dann meine Schwierigkeiten.
Sagt Rolf Meier. Rolf Meier ist 2,22 Meter groß, damit einer der größten Menschen Deutschlands, wenn nicht sogar der größte, und hat keine Probleme im Alltag mit seiner Größe umzugehen. Ich bedanke mich, Herr Meier, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und jetzt ist hier Karnevalszeit, beziehungsweise fast die Höhner spielen wir Schenk mir dein Herz. Bei uns geht es heute um die Größe. Wir haben in der letzten Stunde mit einem der größten Menschen Deutschlands gesprochen. Und jetzt geht es aber erstmal um große oder auch weniger große Neuigkeiten. Stefan Fries aus der Nachrichtenredaktion. Was hat es heute nicht in die Nachrichten geschafft?
Gar nicht so sehr viel. Manchmal gibt es so Tage, da kommen ständig Meldungen, wo man denkt, meine Güte, müssen wir alles gar nicht machen. Heute ging es eigentlich, also bunte Themen und so weiter machen wir sowieso nicht. Insofern fällt sowas alles raus. Was ich heute noch mitgebracht habe, eine bewusste Meldung, die wir nicht gemacht haben. Großes Thema war heute ja wieder Syrien. Im UNO-Sicherheitsrat ist wieder eine Resolution gescheitert. Zum dritten Mal haben Russland und China dagegen gestimmt, haben wir gerade in den Nachrichten gehört. Was es drumherum immer gibt, sind immer Aufrufe. Und jetzt gab es wieder eine Meldung, Deutschland und Großbritannien dringen auf Syrien-Sanktionen. Das war jetzt schon heute Morgen. Und jedes Mal zu melden, wenn irgendwelche Außenminister, in dem Fall war es der britische Premierminister David Cameron und Bundesaußenminister Guido Westerwelle, die vor allem Russland aufgerufen haben, ihre ablehnende Haltung aufzugeben. Sowas gibt's fast täglich und jedes Mal dieses Kleinschrittige zu melden, die rufen jetzt schon wieder auf und wieder auf, wo man ja eigentlich weiß, wie die Positionen sind und dann nachher guckt, was dabei rumkommt, das melden wir dann nicht. Also das bietet überhaupt gar keine Orientierung, diese Position immer wieder zu wiederholen. Das ist von der ernsten Fraktion und eine eher bunte Meldung haben wir auch nicht gemacht. Es geht um die deutsche Olympiamannschaft. Die sind ja mit 400 Athleten dann in London. Noch sind nicht alle angekommen, bis Samstag sind sie dann alle da. Und da schreibt die Agentur DAPD, die rund 400 Athleten der deutschen Olympiamannschaft müssen auch in London nicht auf ihr gewohntes Brot verzichten. Sie erhalten täglich Backwaren wie zu Hause, teilten die Veranstalter der Münchner Weltleitmesse für Bäcker und Konditoren mit. Brot und Gebäck liefere den Athleten mengenmäßig die meisten Kohlenhydrate. Interessante Information, man weiß jetzt gar nicht genau, sie erhalten Backwaren wie zu Hause, es klingt aber nicht so, als würden sie von zu Hause kommen, sondern da vielleicht vor Ort produziert werden. Das ist jetzt tatsächlich eher eine bunte Meldung, haben wir dann auch drauf verzichtet.
Das ist interessant. Vielen Dank, soweit Stefan Fries aus unserer Nachrichtenredaktion. Das klang ja alles ganz problemlos, was uns Rolf Meier, einer der größten Menschen Deutschlands, in der vergangenen Stunde erzählt hat über seinen Alltag. Aber es gibt ja nichtsdestotrotz immer wieder das ein oder andere kleine Problem, wenn jemand groß ist. Und das haben wir bei Facebook und Google Plus gefragt, welche Probleme denn da auftreten. Markus Frania aus der Online-Redaktion, was gab es da für Antworten?
Ja, also das ist so der Klassiker. Es gab viele Antworten so mit Schuhgrößen. Da gibt es, glaube ich, einige. Ich glaube, die Schuhgrößen, das wird auch irgendwie immer größer, wenn man sich auch so umguckt, finde ich, auch bei jüngeren Menschen. Da gibt es halt so ein paar, die dann auch mittlerweile schon Schuhgröße 50 haben und die sagen, dann ist halt auch Schluss im Laden. Das wird dann auch irgendwie kompliziert. Ich weiß, mein Vater hat 48 Schuhgröße und der ist dann irgendwie auch mal so das Allerletzte. Und wenn er Glück hat, kriegt er noch Schuhe im normalen Handel. Und wenn er Pech hat, dann sind die auch nicht mehr da.
Wobei das Problem ja auch ist, ich habe 44, 45, das ist die Standardgröße für viele etwas größere Männer.
Die sind immer weg.
Die sind einfach immer weg.
Und im Sale hat man keine Chance. Genau, das kenne ich auch.
Richtig, ja. Genau. Was gab's noch?
Genau, dann gab es mit Achterbahn, das wusste ich auch nicht, in Achterbahn gibt es wohl so eine, in vielen Achterbahnen gibt es wohl eine Größe und hier hat einer geschrieben, Siegfried Kiermeier hat uns geschrieben, er sagt, ich bin zu groß für den Raptor im Gardaland, wie kann man eine Achterbahn bauen, die nur bis 1,95 Meter geht, er ist also 1,96 Meter und darf theoretisch nicht mehr in die Achterbahn, das wusste ich auch nicht, dass in der Achterbahn so, das ist wahrscheinlich Sicherheitsgründe, aber da wird vorher darauf hingewiesen, dass man nur bis zu einer bestimmten Größe in die Achterbahn darf.
Hoffen wir mal, dass trotzdem nichts passiert, wenn er trotzdem einsteigt.
Ja, genau. Was wir dann noch eine Reaktion auch kam, was ich auch mit 1,94 Meter kenne, da hat uns, wer hat uns da geschrieben? Jetzt hatte ich es gerade. Genau, das ist das Problem. Genau, Kai Lang hat geschrieben, es sind die Beulen, die ich mir mit 1,98 Meter an manchen Ecken hole. Unbewusst zieht man schon bei jeder Tür ein bisschen den Kopf ein. Das ich auch, ich bin auch gerade umgezogen in einen Altbau und da sind auch so ein paar Ecken, also gerade im Keller, ganz, ganz fiese Balken, die dann auf einmal auftauchen und man versucht immer dran zu denken, aber es passiert auch jedes Mal wieder, dass man komplett gegenläuft und ja.
Du bist also aktuell total verbeult.
Es geht, jetzt bin ich schon ein paar Wochen drin, jetzt klappt's, aber am Anfang, es wird garantiert noch irgendeine Ecke geben, wo ich nicht dran denke und dann gegenlaufe, das gibt's auch immer noch.
Sehr gut. Ansonsten?
Ja, es gibt sehr, sehr viele. Der öffentliche Nahverkehr ist wohl so ein Standardproblem. Da sagen auch einige schon, bei alten Bussen, die man ja auch manchmal noch erwischt, da ist schon ab 1,90 Meter wohl ein Problem.
Und, ja. Ich muss sagen, also ich kenne das aus Südamerika, in diesen Minibussen, die es dort zum Teil gibt, die aus Asien importiert wurden, da bin ich mit 1,85 30 Zentimeter zu groß. Und also selbst da ist es noch viel schlimmer. Da muss man sich nämlich schön hinducken, sonst passiert da irgendwas oder man fällt einfach um.
Ich glaube, ein anderes Problem sind auch noch die Billig-Airlines sozusagen wie Ryanair oder EasyJet. Dass da einfach so total wenig Fußraum ist.
Das ist jetzt auf jeden Fall eng, ja. Aber sag mal, Leonie, du bist ja jetzt nicht so ganz 2,22 Meter, sondern eher so an die 1,60 dran, mal in die andere Richtung. Gibt's auch für kleine Leute Probleme?
Ja, das wollte ich gerade auch schon sagen. Also jetzt wurde gerade die ganze Zeit darüber gesprochen, dass große Menschen Probleme haben. Und kleine haben das natürlich auch. Ich bin, wie gesagt, ja noch nicht mal 1,60 Meter. Und auch beim Klamottenkaufen, ich habe das Problem auch mit der Schuhgröße. 36, da findet man auch nicht immer seinen Traumschuh, den man haben möchte. Das meiste fängt irgendwie wirklich ab 38 an. Ich kann dafür in der Kinderabteilung einkaufen gehen, aber das ist natürlich für eigentlich einen Erwachsenenkörper einfach nicht so optimal geschnitten.
Okay, aber ich glaube, in der Kinderabteilung sind die Schuhe wesentlich billiger.
Ja, es ist schon ein bisschen günstiger, aber bei den Schuhen schon, aber da sind halt auch oft Glitzer dran, Barbie. Oder Hannah Montana.
Wer will, ne? Nee, das ist immer so.
Kann man machen, ja.
Wobei man ja denken könnte, dass mittlerweile in der Kinderabteilung auch alles geben muss. Also jeder Designer designt für Kinder und das ist wird ja irgendwie auch immer seltsamer, was dann in Kinderabteilungen rumliegt, finde ich persönlich.
Ja, das stimmt.
Hast du Kleidungsprobleme, Markus?
Ich habe so manchmal mit Längen von Hosen. Ja, ich habe dann auch so bei der Länge so die bei einer Jeans 36 oder so. Das ist dann manchmal schon ein bisschen schwierig, dass die dann da ist und dass dann alles passt. Es geht meistens noch. Also eigentlich werde ich noch fündig, aber es ist auch im Laden mittlerweile so oft. Ich habe auch das Gefühl, dass die nicht mehr so viel da haben. Also dass die dann einfach nur von allem so ein, gerade von diesen wahrscheinlich die ganz kleinen, die ganz großen so ein Modell da haben. Wenn das dann weg ist, ist dann Schluss. Und dann sind die halt immer weg. Das ist so ein bisschen, das habe ich auch das Gefühl oft mittlerweile, wenn ich weiß, was ich will, bestelle ich es auch im Netz.
Vor allem haben die so seltsame Normal
Größen, wenn man etwas andere Proportionen hat, beispielsweise Affenarme, wie ich es habe, dann
ist die Stunde des Outings gekommen.
Dann ist es einfach so, dass man echt überhaupt keinen Anzug kaufen kann, weil der passt wunderbar, aber die Ärmel sind viel zu kurz und wenn die Ärmel passen, dann bollert das überall und ist einfach viel zu großer Anzug.
Ein Anzug, habe ich da auch schon mal die Erfahrung gemacht, als man dann mal einen Anzug brauchte, gerade so die ersten, und da wollte man ja nicht so richtig viel Geld für ausgeben und dann diese Dinger von der Stange und dann passt dann überhaupt nicht zusammen. Und oft waren die auch nicht bereit, eine andere Hose zum Oberteil zu holen. Also wenn wir das Oberteil zu hoch, die Hose hat nicht gepasst oder das Oberteil nicht. Aber es ging nicht, weil die Hose musste dazu passen. Aber es gibt, glaube ich, kaum einen Mensch, dem dann wirklich so ein Anzug passt von der Stange, wie man so schön sagt. Dann ist, glaube ich, echt, ja, ein Anzug maßschneidern ist sehr teuer, aber auch, glaube ich, sehr sinnvoll.
Also ich finde auch keine richtigen Kleider. Es ist ja gerade sehr modern, das so weite Kleider zu tragen. Und die sehen auch immer aus wie ein Kartoffelsack. Sind bei mir einfach viel zu lang.
Ich merke schon, die Welt ist voller Probleme, gerade auch für besonders große oder besonders kleine Menschen. Jetzt kommt erstmal noch ein bisschen Musik. Tap 2 mit No Flagman Ahead.
So um die 1,70. Das ist die Durchschnittsgröße von Menschen heutzutage. Die Vorläufermodelle des heutigen Menschen waren aber deutlich kleiner. Manche von ihnen hatten eine Körpergröße von rund einem Meter. Dass wir aber immer größer und schwerer werden, das bedeutet das nicht. Das sagt Wissenschaftsjournalist Jörg Zittlau im Gespräch mit Marco Müller. Und wie groß ist Jörg Zittlau selbst?
1,89.
Ja, das reicht mir als Qualifikation. Wie groß waren Sie und ich denn früher, also unsere Vorfahren?
Also es kommt darauf an, wie man sieht. Also vor 4 Millionen Jahren, der Homo habilis, der war tatsächlich nur 1,20 Meter groß. Aber der hatte auch wirklich noch irgendwie etwas von einem Äffchen. Und als das dann mit dem Homo sapiens losging, da waren die 1,70 schon angesagt. Also vor 20 bis 5.000 Jahren, da hat man sich auf diese Größe eingependelt. Ötzi, der war 1,58 und das dürfte zumindest in seinen Regionen, also da in den kargen Alpen, so der Standard gewesen sein. Und damit sind wir dann auch gleich schon bei einem ganz spezifischen Problem. Also die Größe variiert ganz stark von dem Ernährungszustand, von dem Gesundheitszustand der betreffenden Menschen. Wohlstand macht lang und Armut und Hunger machen klein.
Mhm. Gab es denn in den letzten Jahrhunderten Wachstumsschwankungen oder kennt die Körpergröße eher nur eine Richtung und das wäre nach oben?
Ja, wir gehen eigentlich nicht in eine Richtung nach oben. Also noch im frühen Mittelalter, da waren die Männer schon fast so groß wie heute. Doch dann kamen Nahrungsengpässe, dann gab es sehr schwere Seuchen, die Pocken, die Pest und dergleichen mehr. Und dann ging es also im 17. und 18. Jahrhundert ging es dann runter auf 1,67. Und wenn man jetzt bedenkt, der Napoleon, der hat ja zu dieser Zeit gelebt, der war 1,69. Das heißt, er war also sogar größer als der Durchschnitt. Wir dürften eigentlich nicht mehr vom Napoleon-Komplex sprechen, wenn wir von einem Minderwertigkeitsgefühl bei kleinwüchsigen Menschen sprechen. Also der war wirklich mehr als im Soll. Und in der letzten Zeit ist das jetzt in den letzten 40 Jahren bis ja Ende der 90er, ist hier in Westdeutschland das Wachstum explodiert, weil es uns einfach besser ging. Da ging es dann um 7-8 Zentimeter rauf. Und im Osten ist das allerdings nicht so stark gegangen. Die sind so ein paar Zentimeter zurückgeblieben gegenüber dem Westen.
Jetzt sagen ja Studien, dass große Menschen bessere Jobs kriegen als kleine. Hatte denn Großsein früher auch Vorteile? Also bekam man da eher einen Job als Folterknecht oder sowas?
Ja, das ist tatsächlich eine Sache, welchen Job man haben wollte. Also in kriegerischen Zeiten war es generell natürlich ganz früher besser, wenn man groß war. Dann konnte man eben mehr Prügel austeilen. Aber das war ja eigentlich mit den antiken Griechen und den antiken Römern war das ja schon vorbei. Also man konnte da ja Ausgleich mit Intelligenz, mit taktischem Geschick, mit Hartnäckigkeit, mit Disziplin. Und dann waren eigentlich die Führungspositionen sogar eher von kleinen Menschen besetzt. Alexander der Große beispielsweise war körperlich überhaupt nicht groß. Er war vermutlich unter 1,60 und hat trotzdem also ein Weltreich gegründet. Und als die Römer hier in Germanien einfielen, da waren die wohl am Anfang ziemlich beeindruckt, dass sie hier alle so groß waren. Aber gestört hat sie das nicht. Sie haben letztendlich trotzdem hier alles okkupiert.
Wer dick ist, der hat ja schwere Knochen. Das sagt man immer so. Wer groß ist, der hat ja vor allem lange Knochen. Der hat aber auch häufiger Probleme damit. Man hört immer von Wirbelsäulen, Hüft-Knie-Problemen. Gibt es sowas wirklich häufiger bei Großen?
Ja, das ist eigentlich das große Problem unserer letzten Zeit jetzt hier an dem extremen Höhenwachstum, dass die Knochen eigentlich nicht da mithalten konnten. Also wir sind immer graziler geworden. Und das hat besonders dann eben auf die Gelenke Auswirkungen. Deswegen haben wir auch so viele Arthritisfälle. Deswegen haben wir auch so viel Rheuma. Und auch im oberen Kopfbereich wurde ja alles sehr schlank gemacht mit der Folge, dass die Kiefer eigentlich viel zu klein sind für die vielen Zähne, die wir haben. Die Konsequenzen, die sehen wir aller Orten. Es gibt ja kaum noch einen Jugendlichen, der nicht irgendwie eine Zahnspange trägt.
Jetzt sind wir ja eigentlich, wenn ich das richtig behalten habe, in den letzten Millionen Jahren nur so um etwas mehr als einen halben Meter gewachsen. Könnten wir denn in den nächsten Millionen Jahren nochmal um einen halben Meter oder noch mehr wachsen?
Also das halte ich für ausgeschlossen. Weil wenn man jetzt mal sieht, es gibt ja schon Menschen, die 2,30 Meter oder 2,40 Meter groß sind. Ich glaube, der größte Mensch, der war mal 2,47 Meter. Aber denen geht es allesamt schlecht. Also die haben vor allen Dingen also auch Probleme mit dem Herz-Kreislauf-System. Das Herz hat einfach Probleme, diese großen Blutmengen nach oben in die Senkrechte zu pumpen. Und deswegen werden die dann auch nur 40 oder 50 Jahre alt.
Jetzt habe ich eine Idee, dann könnte die Evolution das vielleicht so einrichten, dass das Herz einfach mitwächst. Das wäre doch die Lösung.
Ja, das sieht man ja bei Marathonläufern. Da ist ja tatsächlich Platz für ein großes Herz. Also das könnte die Evolution tatsächlich hinkriegen. Problematischer ist es dann aber schon mit dem Skelett. Weil für 2,40 Meter, da brauchen sie schon gewaltige Kniegelenke. Aber die Beine, die sind ja ganz eng zusammen, damit dieser senkrechte Gang gewährleistet bleibt. Das heißt, diese großen Kniegelenke, die kriegen sie da nicht unter. Die würden die ganze Zeit immer aneinander schaben. Sie hätten noch eine andere Möglichkeit. Das hat damals der Tyrannosaurus so gemacht und das Riesenkänguru. Dann brauchen sie hinten wieder einen Schwanz. Aber ob der Mensch in die Richtung geht, da habe ich meine Zweifel. Wir haben den ja gerade erstmal in den letzten Jahrmillionen mühsam zurückentwickelt. Und dass die Evolution da wieder zurückkehrt, das halte ich für ausgeschlossen.
Dann sagen Sie uns zum Schluss noch, wie groß werden wir denn nun?
Ich glaube, dass wir am Anschlag sind. Genetisch ist, glaube ich, das Programm so und so schon seit diversen Jahrhunderttausenden ausgereizt. Es gab auch zur Zeit von Ötzi im Norden gab es schon Menschen, die hatten ähnliche Größenformate wie hier. Das heißt, das wird sich so auf 1,80 Meter einpendeln. Es wird immer wieder Ausreißer nach oben geben, so 2,30 Meter, 2,40 Meter im Basketball oder im Volleyball beispielsweise. Aber insgesamt ist, glaube ich, das mit dem Menschen mit seiner Größe ausgereizt.
Der Wissenschaftsjournalist Jörg Zittlau war das im Gespräch mit Marco Müller. Und wenn Sie passend zum Thema jetzt ein großes Finale erwarten, dann muss ich Sie enttäuschen. Ich verabschiede mich schnell und kurz von Markus Frania aus der Online-Redaktion. Leonie Paschke war dabei aus der D-Radio Wissen-Redaktion. Und in der Technik war Nastja Schwabska. Und ich bin Christoph Sterz und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.